Gesund arbeiten. Der BGM-Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund arbeiten, der BGM-Talk. Mein Name ist Dr. Ingo Leipelt, Facharzt für Arbeitsmedizin und Gründer der Preventa. Und heute geht's um ein Thema, das uns alle betrifft, egal ob Azubi, Führungskraft oder Pflegekraft. Resilienz im Arbeitsalltag. Wie wir mental stark bleiben.
Hallo, ich bin Julia Rodos, betriebliche Gesundheitsmanagerin und sektorale Heilpraktikerin der Physiotherapie. Genau, Resilienz, das klingt vielleicht erstmal nach einem dieser Buzzwords, aber dahinter steckt viel mehr als ein bisschen Achtsamkeit und positives Denken. Es geht um die Frage, wie bleiben wir psychisch gesund in einer Welt, die ständig unter Strom steht?
Und vor allem, wie können Unternehmen und Führungskräfte nicht nur erwarten, dass ihre Leute durchhalten, sondern aktiv gute Bedingungen für Resilienz schaffen? Darum wird es heute gehen. Offen, direkt und mit vielen praktischen Impulsen.
Und wie immer bei uns, kein Fachchinesisch. Kein erhobener Zeigefinger, sondern echte Gespräche, die inspirieren und weiterbringen. So, wir fangen mal mit einer kleinen Geschichte an. Der Weckruf aus der Realität. Stellen Sie sich vor, Sie sind Auszubildender im ersten Lehrjahr in der Altenpflege. Eines Morgens betreten Sie das Zimmer einer Bewohnerin und finden sie verstorben auf. So erging es Lukas, einem jungen Mann mit viel Idealismus, aber keiner Vorstellung davon, was ihn emotional erwartet. Der Schock sitzt tief. Er zweifelt. Ist das wirklich der richtige Beruf für mich? Aber dann geschieht etwas. Er spricht mit seiner Ausbilderin. Offen, ehrlich, verletzlich. Diese eine Interaktion, dieser Moment der Verbindung verändert alles. Lukas bleibt. Er lernt, mit dem Tod umzugehen. Er entwickelt eine neue Stärke. Resilienz. Diese Geschichte ist nicht nur eine Episode. Sie ist eine Einladung. Denn genau das, was Lukas gebraucht hat, brauchen wir alle im Arbeitsalltag. Mentale Kraft, wenn es eng wird. Stabilität in der Unsicherheit. Hoffnung in der Krise.
Ja, was ist Resilienz wirklich? Nun, wie wir sehen, Resilienz ist nicht das Vermeiden von Krisen. Sie ist die Kunst, an diesen Krisen zu wachsen. Sie ist keine angeborene Superkraft, sondern eine innere Haltung, die sich, und das ist die gute Nachricht, entwickeln lässt. Sie ist wie ein Muskel. Man muss ihn trainieren, um ihn im Alltag nutzen zu können. Resilienz ist nicht das Schweigen im Sturm, sondern das Singen inmitten der Wellen. Resilienz entsteht durch eine Kombination aus innerer Haltung, Optimismus, Selbstwirksamkeit, soziales Umfeld, Zugehörigkeit und Austausch und systematischem Rückhalt. Unternehmenskultur, Führung, Kommunikation.
Genau, man kann sagen, dass es 7 Quellen mentaler Stärke gibt. Die erste Quelle wäre der Optimismus. Glaube an eine positive Zukunft, auch wenn die Gegenwart schwierig ist. Kein naiver Frohsinn, sondern ein tiefes Vertrauen. Zum Beispiel kann man sich sagen, ich habe schon Schlimmeres überlebt. Die zweite Quelle wäre die Akzeptanz. Nicht alles lässt sich ändern, aber alles kann neu betrachtet werden. Wer akzeptiert, kann aufhören zu kämpfen und beginnen zu gestalten. Dann die dritte Quelle könnte die Lösungsorientierung sein, also weg vom Problemdenken hin zum Handlungsspielraum. Resiliente Menschen fragen sich, was kann ich jetzt tun? Die vierte Quelle wäre die Selbstwirksamkeit. Die Erfahrung, die man machen kann, ist, ich kann etwas bewirken. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Resilienz. Dann die Netzwerke und Beziehungen, Vertrauen, Zuwendung und Austausch. Wer in Beziehung steht, steht stabiler. Dann die Zukunftsorientierung. Wer ein Ziel hat, hat auch eine Richtung. Wer eine Vision hat, hat Energie. Und die letzte Quelle wäre, die Verantwortung zu übernehmen. Natürlich nicht für alles, aber für das, was man beeinflussen kann. Verantwortung ist Macht, nicht Last.
Ja, und warum ist Resilienz heute wichtiger denn je? Die Welt ändert sich rasant. Arbeitsmodelle, Erwartungen, neue Technologien, Krisen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagte bereits 2004, beruflicher Stress ist eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Und die Pandemie hat gezeigt, wie dünn unsere psychischen Puffer oft wirklich sind. Es hat sich gezeigt, nicht die Harten kommen durch, sondern die Lernfähigen.
Genau, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie man denn diese Resilienz in Organisationen umsetzen kann, also was man da dafür braucht. Man hat herausgefunden, dass resiliente Menschen resiliente Umfelde benötigen. Und da redet man von sogenannten Handlungsfeldern. Das erste wäre die Führung, also Haltung statt Kontrolle, Vertrauen statt Druck. Dann die Kommunikation, die sollte offen, ehrlich und zugewandt sein und nicht maßregelnd. Dann die Beteiligung, wer mitwirkt, fühlt sich wirksam. Fehlerkultur, man sollte seine Mitarbeitenden beibringen, dass man lernen kann, statt sie zu beschämen. Dann das Betriebsklima, das sollte wärmend statt kühl sein. Und die Sicherheit und die Gesundheit. Nicht als Pflicht, sondern als Haltung. Ein gesunder Betrieb ist kein Luxus, er ist Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit.
Ja, wie könnten konkrete Tools für den Arbeitsalltag aussehen? Zum Beispiel eine Minute Stille vor Meetings. Erstmal ankommen, sortieren, fokussieren. Worum geht's jetzt wirklich? Dann kann man sich eine Wochenfrage stellen, am Ende der Woche. Was hat mir Energie gegeben? Was hat sie mir entzogen? Und man kann mit einem Kollegen oder einer Kollegin ein sogenanntes Tandem bilden. Einmal in der Woche kann man sich austauschen, nicht über Arbeit, sondern über das Leben. Und die Führung kann neue Impulse geben. Was braucht mein Team gerade am meisten? Halt, Klarheit oder mehr Vertrauen?
Genau, man soll die Resilienz als Teil von Transformation sehen. Resilienz ist mehr als eine Eigenschaft. Sie ist eine Kompetenz der Zukunft. Wer resilient ist, kann Wandel gestalten, statt nur darauf zu reagieren. Die Zukunft wird dadurch nicht planbar sein, aber sie wird gestaltbar sein für die, die mental beweglich sind. Und Organisationen, die dann diese Resilienz fördern, ernten niedrigere Fehlzeiten, höhere Produktivität, tiefere Loyalität und ein echtes Zukunftspotenzial. Falls ihr euch erinnert, viele dieser Punkte haben wir ja auch in den vorherigen Folgen schon angesprochen.
Genau. Und daraus ergibt sich, Resilienz ist kein Projekt, das man startet und irgendwann abschließt. Auch kein Programm, auch keine neue App, sondern sie ist eine Entscheidung. Die Entscheidung für Lebendigkeit, die Entscheidung für Verbindung und die Entscheidung nicht aufzugeben, sondern aufzustehen. Also, lasst uns heute die Menschen stärken, die morgen unsere Unternehmen tragen. Denn es ist nicht die Technik, die entscheidet, sondern die innere Haltung der Menschen, die diese Technik nutzen. Und Resilienz ist das Versprechen, dass wir auch morgen noch Mensch sein wollen. Ja, es gibt da diese seltsame Vorstellung, dass mentale Stärke, Resilienz etwas ist, wie ein Schweizer Taschenmesser. Klein, handlich, immer dabei. Und man klappt einfach das passende Tool aus, wenn der Chef mal wieder passiv-aggressiv lächelt, während er dir das dritte Projekt in dieser Woche auf den Schreibtisch legt, mit einem Post-it darauf, IOD bitte. Was je nach Lesart für End of Day steht oder für das, was du nach 18 Uhr fühlst. Das Ende aller Dinge. Die Wahrheit ist da viel unordentlicher. Wenn wir über Resilienz sprechen, also über diese sagenumwobene psychische Widerstandskraft, dann klingt das schon verdächtig nach einem Werbeslogan für ein Vitaminwasser mit Ginseng und echtem Himalaya-Salz. Die eigentliche Idee, so zumindest die klügeren Stimmen unter den Arbeitspsychologinnen, ist viel banaler und gleichzeitig viel schwieriger. Es geht nicht darum, unerschütterlich zu sein, sondern um das Zurückschwingen, um die Erholung, nicht um die Abwehr. wie ein Gummiband, das du dehnst und das nicht reißt, sondern seine Form zurückfindet. Vielleicht ein bisschen ausgeleiert, aber noch ganz. Das klingt erstmal okay. Es wird allerdings problematisch, wenn man bedenkt, dass dieses Zurückschwingen, diese wunderbare Erholung, Arbeit ist. Und zwar nicht nur mentale, sondern auch sozial und organisatorische. Weil resiliente Menschen eben nicht nur hart im Nehmen sind, sondern auch meistens über ein gewisses Maß an Autonomie verfügen, ein soziales Netz im Rücken haben und sich selbst die Erlaubnis geben, zu atmen, bevor sie handeln müssen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, man arbeitet in einem Unternehmen, das agil für eine spirituelle Disziplin hält, deren Mantra mehr Aufgaben bei gleichbleibendem Gehalt lautet. Dort wird Resilienz schnell zu einer moralischen Pflicht. Wer durchhält, hat recht, wer erschöpft ist, ist schwach. Wer ausfällt, hat verloren. Ein kafkaeskes Nullsummenspiel, bei dem der Einsatz die eigene Gesundheit ist. Dabei ist genau das Gegenteil wahr. Resilienz ist kein individuelles Upgrade, das du dir mit einem Mental Health Buch, einem Meditations-App-Abo und etwas mehr Selbstdisziplin selbst drauf schaffst oder implementierst. Resilienz ist Beziehung, Resilienz ist Kontext und Resilienz ist Vertrauen. Wenn ein Kollege sagt, du siehst müde aus, brauchst du Hilfe, dann ist das mehr wert als jede App. Wenn eine Chefin sagt, das war viel in den letzten Wochen, nimm dir den Freitag frei, ohne schlechtes Gewissen, dann ist das Resilienz in Aktion. Wenn Teams offen über das Scheitern reden dürfen, ohne dass gleich Schuldzuweisungen wie pingelige Schattenwesen aus der Buchhaltung auftauchen, dann passiert genau das, was psychologische Sicherheit genannt wird. Und die ist der Nährboden für Resilienz. Das Fatale ist, in einer Arbeitswelt, in der alles effizienter, schneller, leaner werden soll, wird ausgerechnet die Langsamkeit der Erholung zur Schwäche. Dabei ist sie, verdammt nochmal, eine biologische Notwendigkeit. Man kann Stress nicht wegatmen, wenn das System, in dem man atmet, permanent in Alarmbereitschaft ist.
Also, was sollen wir jetzt tun? Manche Lösungen sind klein und leise. Zum Beispiel Pausen, die wirklich Pausen sind. Wie oft erwischt man sich, dass man am Schreibtisch sitzt, seine Karottensticks isst und gleichzeitig noch ein paar Mails beantwortet? Das sind keine Pausen, das ist keine echte Unterbrechung. Man kann kleine Rituale einführen. Ein Blick aus dem Fenster, ein Moment Stille zwischen zwei Meetings. Andere Lösungen sind unbequem und strukturell. Wie organisieren wir Arbeit so, dass Menschen darin nicht kaputt gehen? Wie sieht eine Führung aus, die Fehler erlaubt und Erholung nicht als Schwäche, sondern als Ressource versteht? Am Ende bleibt vielleicht nur diese Idee. Mental stark bleibt, wer nicht ständig mental stark sein muss. Wer Raum hat, sich zu erholen. Wer Menschen hat, die ihn halten. Wer Strukturen hat, die ihn nicht erst erschöpfen. Oder, um es mit einem kleinen Wortspiel zu sagen, vielleicht ist die eigentliche Superkraft nicht, über Wasser zu laufen, sondern zu wissen, dass das Wasser da ist und dass es okay ist, manchmal zu schwimmen, statt zu sprinten.
Ja, okay. Hand aufs Herz, Julia. Warum sind heutzutage alle so verdammt empfindlich bei der Arbeit? Ist das ein Trend oder haben wir wirklich ein Problem?
Ingo, ich würde sagen, es ist weniger eine Frage der Empfindlichkeit und mehr eine Frage der gewachsenen Offenheit. In der Vergangenheit haben viele Menschen einfach nur funktioniert, geschluckt, sich angepasst. Aus Angst vor Konsequenzen oder weil man es halt einfach so gemacht hat. Heute sind wir an einem Punkt, an dem wir gelernt haben, dass das Nicht-Sprechen, das stille Leiden nicht gesund ist. Es geht also nicht darum, dass Menschen empfindlicher sind, sondern bewusster. Und das ist keine Schwäche. Es ist ein Zeichen von Reife, von kulturellem Fortschritt. Wir beginnen zu erkennen, dass psychisches Wohlbefinden genauso wichtig ist wie die physische Unversehrtheit. Also Ingo, eine Frage an dich. Meinst du dann, früher war nicht alles besser?
Okay, früher war vieles einfacher und oft, weil man weniger hingeschaut hat. Es war normal, dass man still leidet, dass man seinen Job macht, egal wie es einem geht. Aber einfach bedeutet nicht unbedingt besser. Heute sehen wir mehr, hören mehr und fühlen mehr und wir trauen uns, das auch auszudrücken. Das heißt nicht, dass wir schwächer geworden sind, es heißt, dass wir menschlicher miteinander umgehen. Und in diesem Menschlichsein liegt die eigentliche Stärke. Aber jetzt nochmal zu dir, Julia. Gibt's eigentlich sowas wie Menschen, die einfach von Natur aus resilienter sind? Wie man auf Englisch so schön sagt, born tough?
Naja, man weiß auf jeden Fall, dass es Unterschiede gibt. Manche Menschen haben in ihrer Kindheit gelernt, gut mit Stress umzugehen. Andere hatten Vorbilder, die ihnen gesunde Strategien gezeigt haben. Aber niemand ist geboren mit einem Resilienzzertifikat. Resilienz ist ja ein Muskel. Sie entwickelt sich durch Wiederholung, durch Erfahrungen, durch den Kontext. Was uns hilft, ist nicht nur, wer wir sind, sondern was wir erleben, wie wir begleitet werden. Jeder Mensch kann Resilienz entwickeln, wenn er die richtigen Bedingungen hat. Sicherheit, Vertrauen, Zeit und Raum zum Wachsen. So, Ingo, jetzt habe ich wieder eine Frage an dich. Und was killt denn die Resilienz am schnellsten?
Oh, das ist einfach, ganz klar. Das Gefühl, allein zu sein mit seinem Schmerz. Resilienz braucht Resonanz. Wenn ich das Gefühl habe, niemand versteht mich, niemand sieht mich, dann verliert das System seine Elastizität. Auch Trauerstress, also keine Pausen, keine Erholungsphase, ist ein Resilienzkiller. Menschen brechen nicht, weil sie schwach sind, sondern weil sie zu lange stark sein mussten, ohne Halt. Und wenn dann noch Schuldzuweisungen oder Misstrauen hinzukommen, kollabiert das System. Und das geht ganz schnell. Ja, Julia, was würdest du sagen? Was ist die wichtigste Zutat für mentale Stärke im Job?
Ich würde sagen, die Beziehung. Immer wieder die Beziehung. Die wichtigste Ressource für psychische Gesundheit ist ein Mensch, der sagt, ich bin für dich da. Mentale Stärke entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern in der Interaktion. Wenn ich Vertrauen spüre, wenn ich mitgestalten kann, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Beitrag zählt, dann entsteht innere Kraft. Es ist nicht die Checkliste an mentalen Skills, die den Unterschied macht. Es ist die Verbindung zu anderen. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, wenn ein jemand fragt, wie geht's dir heute? Jeder antwortet einfach mit, mir geht's gut. Aber geht's uns wirklich gut? Wie viele Menschen sagen mir, wie es uns wirklich geht? Und damit, also das ist mit dieser Beziehung gemeint. Ingo, eine Frage wieder an dich. Kommt jetzt eigentlich jeder mit der Achtsamkeit und dem Atmen und dem inneren Kind um die Ecke? Ist das nicht alles ein bisschen esoterisch?
Okay, Julia, ich verstehe deine Skepsis. Aber wenn man das alles entkleidet von dieser Marketingfassade, bleibt am Ende etwas sehr Nützliches übrig. Achtsamkeit bedeutet einfach, ich halte inne. Ich nehme wahr und ich wähle meine Reaktion bewusst und nicht automatisch. Und genau das ist das Gegenteil von Esoterik. Das ist angewandte Neurowissenschaft. Es gibt kaum etwas Wirksameres in Stresssituationen als einen kurzen Moment des Innehaltens, bevor man handelt. Das ist nicht weich, nicht Larifari. Das ist was ganz Präzises und genau das muss man üben und kann man auch üben. Ja, aber jetzt mal wieder zu dir. Angenommen, du dürftest einen echten CEO coachen, einen echten Chef. Was wäre die erste Frage, die du ihm stellen würdest?
Ich würde ihn fragen, was wünschen Sie sich für Ihre Mitarbeitenden wirklich? Nicht oberflächlich, sondern ganz ehrlich. Wollen Sie, dass sie funktionieren? Oder wollen Sie, dass sie wachsen? Diese Frage öffnet eine Tür zu einem tieferen Verständnis von Führung. Gute Führung bedeutet, Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen sich entfalten können, nicht nur überleben. Ingo, eine Frage wieder an dich. Gibt es eigentlich zu viel Resilienz? Menschen, die einfach alles aushalten, bis sie irgendwann implodieren, also in sich selber zusammenfallen?
Ja, die gibt es, wenn Resilienz zur Maske wird, hinter der sich Erschöpfung versteckt, wenn Menschen nicht mehr sagen dürfen, dass es zu viel ist. Es gibt da eine Form von Resilienz, die nach außen stark aussieht, aber nach innen zerbröselt. Deshalb ist echte Resilienz immer verbunden mit der Erlaubnis zur Schwäche. Und nur, wenn ich die auch zeigen darf, wenn ich mich verletzlich zeigen darf, dann bin ich wirklich stark. Ja, was würdest du sagen? Wenn ich jetzt ein ganz normaler Angestellter wäre, was könnte ich dann tun, direkt tun, um mental stärker zu werden?
Ja, ich würde dir vorschlagen, wie immer, fang mit kleinen Dingen an. Frag dich am Ende des Tages, was hat mir heute gut getan? Oder auf was bin ich heute stolz? Und dann mach davon morgen ein bisschen mehr und rede mit anderen darüber. Der Austausch ist die Medizin. Resilienz ist nicht laut, sie ist oft still und spektakulär. Eine Serie kleiner Entscheidungen, eine Pause, ein Nein, ein Dankeschön, all das stolz. So Ingo, und jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage an dich. Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe, aber stellen sollte?
Oh, vielleicht, was kann ich tun, damit jemand anderes sich stärker fühlt? Denn Resilienz ist ansteckend. Wenn wir anderen den Raum geben, sich sicher zu fühlen, dann entsteht eine Kultur der Stärke. Und das schützt am Ende uns alle. Ja, Julia, ich glaube, das war ein ziemlich interessantes und auch sanftes Interview, das wir da geführt haben. Und trotzdem irgendwie auch sehr ehrlich.
Ja, manchmal ist leise die lauteste Stimme im Raum. Und vielleicht ist genau das die Art von Kraft, die wir jetzt brauchen.
Ja, liebe Zuhörende, das war unsere Folge über Resilienz im Arbeitsalltag. Ein Thema, das zeigt, mentale Stärke ist keine Einzelleistung, sondern ein Zusammenspiel aus Beziehung, Haltung und Struktur.
Ja, vielleicht nimmst du dir ja heute eine kleine Frage mit in deinen Tag oder in deinen Abend. Was hat mir heute gut getan? Das ist oft der erste Schritt zu mehr Klarheit und innerer Stabilität.
Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Abo, eine Bewertung oder wenn du unseren Podcast sogar weiterempfiehlst. Vielleicht an jemanden, der gerade viel trägt und etwas mehr Halt brauchen kann.
Und wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, schreib uns. Die nächste Folge kommt bestimmt und vielleicht bist du dann sogar ein Teil davon.
Ja, und bis dahin gilt wie immer, gesund bleiben und gesund arbeiten.
Tschüss, bis bald.
Ja, tschüss, bis bald.